SWR aktuell Kontext.
Prächtige Naturdenkmäler, die ältesten Bäume der Welt, von Marion Theis. Ohne Bäume kein Leben für den Menschen. Bäume produzieren nicht nur Sauerstoff, sie binden auch Kohlenstoffe, sie kühlen, spenden Schatten, geben Schutz und Halt. Je heißer es auf der Erde wird, desto mehr merken wir, was wir an ihnen haben. In SWR aktuell Kontext begeben wir uns heute auf eine Reise rund um die Erde zu den mächtigsten, beeindruckendsten, legendärsten Bäumen der Welt. Wir starten die Baumreise dort, wo die ersten Menschen lebten, in Südafrika. Im Nordosten des Landes wachsen viele Affenbrotbäume. Sie sehen spektakulär aus, jeder mit seiner eigenen charakteristischen Wuchsform. Der größte dieser Baobabs ist der Sagole-Tree in Limpopo. Er gilt nicht nur als der längste seiner Art weltweit, er birgt auch Erstaunliches in seinem Innern, weiß Südafrika-Korrespondentin Jana Gent.
Der Sagole-Tree steht genau zwischen der Grenze zu Simbabwe und dem nördlichsten Zugang zum Krüger-Nationalpark. Die nächste Stadt ist eine Stunde entfernt.
So this is the biggest baobab tree.
Das ist der größte Baobab der Welt. Es gibt nirgendwo einen größeren. Wahrscheinlich ist es auch eine der größten Pflanzen, die blüht. Der Baum hat einen Umfang von 34 Metern und ist 22 Meter hoch. Sarah Fenter ist Biologin und erforscht Baobabs. Die Zahlen, die sie nennt, sind das eine. Das andere ist der Anblick. Der Stamm sieht mächtig aus, so als wären drei normale Affenbrotbäume zusammengewachsen. Starke Äste verteilen sich in alle Richtungen, die eher glatte Rinde glänzt in der Sonne. Baobabs wachsen langsamer als andere Bäume, sagt die Biologin, und der Sagole wächst schon lange. Wir haben das Alter des Holzes untersucht. Es ist 1200 Jahre alt. Das Innere des Baumes ist aber verschwunden. Der Baum könnte also 2000 Jahre alt sein. Wie ein Greis wirkt der Baum nicht. Es ist Winter und die Früchte sind noch sehr klein. An den Zweigen sind aber schon die Knospen für die Blätter zu sehen, die nach den ersten Regenfällen im Frühling wieder sprießen werden. Unabhängig von Jahreszeiten aber ist der Baum das Zuhause von kleinen schwarzen Vögeln. Samson Malauzi ist Ornithologe und schwärmt richtig.
I think the whole of South Africa.
Es ist die einzige Region in ganz Südafrika, in der man Baobab-Segler findet. Es sind sehr besondere Vögel. Sie brüten hier auch.
For breeding.
Der Affenbrotbaum heißt in der Sprache der Venda Murikungulwa. Das bedeutet der Baum, der donnert. Das stimmt auch, denn morgens und abends ist dort ordentlich was los. Den Hohlraum mitten in dem Affenbrotbaum teilen sich die Vögel nämlich mit Fledermäusen. Je nach Sonnenstand passiert dort ein richtiger Bettenwechsel. Abends zum Beispiel fliegen die Fledermäuse raus und die Vögel danach rein, um die Nacht dort zu verbringen. Sie haben hier Schutz, weil es eine Höhle ist. Darin können sie nicht zur Beute werden. Wahrscheinlich, meint Samson Malauzi, hat früher auch schon so mancher Viehhirte in der Baumhöhle Unterschlupf gefunden. Menschen nutzen den Baum aber schon lange auch anders. Die Wender, die in kleinen Dörfern im Umkreis leben, sammeln zum Beispiel die Blätter. Diese werden wie Spinat gekocht und schmecken sogar ähnlich. Und im November werden auch die Früchte reif, erzählt Sarah Fenter. Wenn man die Früchte öffnet, dann sind da viele kleine Samen inmitten eines weißen Pulvers. Dieses Puder hat viele Nährstoffe. Es hat viel Kalzium, Magnesium, Ballaststoffe und einen hohen Gehalt an Vitamin C. Quer durch Afrika essen Menschen die Frucht jederzeit. Man kann sie nämlich sehr lange aufheben. Das Pulver im Innern schmeckt erfrischend, ein bisschen wie Zitrone.
So wie die Affenbrotbäume können auch Olivenbäume sehr alt werden und immer noch Früchte tragen. Im Mittelmeerraum sind sie prägend und für viele Menschen mehr als nur Bäume. Im palästinensischen Westjordanland steht ein besonders altes Exemplar, der Al-Badawi-Baum. Weil er nicht nur alt, sondern auch groß ist, spendet er entsprechend viel Schatten, wofür unser Korrespondent Tim Assmann an einem heißen Sommertag ziemlich dankbar war.
Wer die Nomaden besuchen will, muss vom Kleindorf Walaji nahe Bethlehem einen schmalen Pfad hinunterlaufen in ein Tal, vorbei an Gemüsegärten und wilden Obstplantagen. Dann, unten in der Talsohle, steht man auf einmal vor ihm. Einem riesigen, knorrigen Ungetüm, dem Al-Badawi-Olivenbaum. Übersetzt heißt das der Beduine oder eben Nomade. Neben dem Hauptstamm steht Salah Abu Ali. Solange er denken kann, kennt der 48-Jährige diesen Baum. Und wenn er von ihm spricht, leuchten seine Augen. Dieser Baum ist mein Leben, meine Seele, mein Blut, meine Familie und mehr. Ich bin öfter hier als zu Hause. Salah gehört das Land, auf dem der Baum steht. Dessen Geschichte reicht aber länger zurück als die von Salahs Familie. Viel länger. Auf ein Alter von 4.000 bis 5.000 Jahren wird Al-Badawi geschätzt. Ganz genau kann man das nicht sagen, denn das Innere des Hauptstamms ist bereits hohl. Er ist 12 Meter hoch und die Krone beschattet eine Fläche von mehr als 200 Quadratmetern. Um den Hauptstamm herum gruppieren sich 22 kleinere Stämme, erzählt Salah Abu Ali. Und dann zeigt er einen kleinen, noch grünen Stamm und erinnert sich an den Tag vor rund 3 Jahren, als er ihn entdeckte. Dieses Stämmchen hier heißt Ibrahim, wie mein Sohn. Sie wurden am gleichen Tag geboren. Deshalb habe ich auch eine besondere Beziehung zu diesem Baum. Ich liebe ihn, wie meinen Sohn. Salah trägt den offiziellen Titel Wächter des Baums. Und er ist der Richtige für eine Frage zum Namen. Warum heißt der Baum übersetzt der Nomade? Der Baum ist benannt nach einem Gelehrten, der vor mehreren 100 Jahren hier vorbeikam, erzählt Salah. Er war ein weiser Mann, er kam aus Ägypten und der Weg von Westen nach Jerusalem führte hier entlang. Der Überlieferung nach sah er den Baum und blieb hier. Es wurde ein heiliger Ort für Ahmed al-Badawi. Die Familie von Salah Abu Ali bewirtschaftet mehrere 100 Olivenbäume rund um Walaji. Die Gegend eignet sich gut dafür. Die Bäume kommen mit dem wenigen Regenwasser aus, brauchen keine zusätzliche Bewässerung. Die Olivenernte ist ein großes Fest. Und wenn Salah Abu Ali, der Wächter des Al-Badawi-Olivenbaums in Walaji im Westjordanland, davon erzählt, dann leuchten seine Augen wieder.
Auf unserer Baumreise geht es weiter Richtung Osten in den Iran. Dort stehen viele alte Zypressen seit Tausenden von Jahren. Unter ihnen sticht eine hervor, die in einem der weltbekannten persischen Gärten in Shiraz steht. Sie wird ganz besonders geliebt und verehrt, sagt unsere Korrespondentin Karin Senz.
In einem Twitter-Video besingt ein Mann leidenschaftlich eine Zypresse. Er selbst ist nicht zu sehen, dafür groß im Bild die Zypresse, stattliche 36 Meter hoch. Sie steht im Eram-Garten in Shiraz, einem der berühmten persischen Gärten. Amarezad Hasemi ist Chef des Eram-Gartens und damit eines UNESCO-Weltkulturerbes. Der Eram-Garten ist rund 1000 Jahre alt, diese spezielle Zypresse dagegen noch relativ jung.
Lasst uns die 200 Jahre alte Zypresse aus nächster Nähe anschauen,
sagt Amarezad Hasemi bei einem Rundgang. Sie steht in einem Seitenarm des Gartens, zwischen anderen Mittelmeerzypressen. Und trotzdem ist sie besonders, findet der Gartenchef.
Der Unterschied zwischen dieser Zypresse und anderen besteht darin, dass ihre Zweige dicht sind, ohne dass wir sie zugeschnitten haben. Andere Zypressen haben offene Zweige. Dieser heißt nass, was süß bedeutet.
Oft posieren Hochzeitspaare vor dieser Schönheit, erzählt der 48-Jährige und lächelt glücklich.
Die Mittelmeerzypresse ist ein Symbol für Freiheit und Widerstand. Sie hat keine Früchte, aber sie ist das Symbol der Freiheit.
Unsere Baumreise führt uns von Persien weiter in den Osten nach Japan. Zum klassischen Japan-Bild gehört der blühende Kirschbaum. Doch in Japan wachsen auch Kiefern. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat in einem der schönsten Landschaftsgärten des Landes ein besonders üppiges Exemplar entdeckt, das fast liebevoll gepflegt wird.
Ein Garten wie ein Gemälde. Der Rikugien-Garten in Tokio strahlt sofort eine besondere Ruhe aus. Fast künstlerisch sind Bäume und Sträucher angeordnet, verbunden durch kleine Hügel, dazwischen immer mal wieder ein Teich. Direkt an einem steht die alte Matsu, eine alte Kiefer. Schwer hängen ihre Äste herab, müssen abgestützt werden. Der Baum ist einer von rund 6.400 in dem fast 90.000 Quadratmeter großen Park. Maiko Sakaguchi ist eine von 5 fröhlichen Gärtnerinnen.
Sie ist 6 Meter hoch, 8 Meter breit und der Umfang des Stammes misst ungefähr 2,20 Meter.
Vor der Rotkiefer steht eine kleine Steinstele, die auf ihre Herkunft verweist. Die Stele ist so alt wie der Baum. rund 300 Jahre alt. Sie stammt damit aus der Edo-Zeit, die von 1603 bis 1868 dauerte. Sie ist Japans letzte traditionelle Epoche und galt als Blütezeit des Landes.
Diese Kiefer kommt aus der westlichen Präfektur Wakayama und dort aus dem sehr berühmten Ort Fukiage. Der Feudalherr, der diesen Garten für sein Haus anlegen ließ, hat die Strandlandschaft von Fukiage zum Vorbild genommen und dann die Kiefer hier so aufstellen lassen. Daher nennt man sie die Fukiage-Kiefer.
Erklärt Aichi Tanaka und zeigt ein altes Bild mit der Vorlage. Gärtnerin Sakaguchi.
Normalerweise wird eine Kiefer zweimal im Jahr bearbeitet. Diese hier ist aber schon so alt und schwach, deshalb stutzen wir sie nur einmal pro Jahr, um sie nicht zu beschädigen.
Legt man die Hand auf die Nadeln, merkt man, sie sind ungewöhnlich weich.
Wenn wir sie stutzen, machen wir das zu fünft. Und das dauert einen Monat.
Und ist was für Fummler, wie Sakaguchi zeigt.
Es ist sehr kleinteilige Arbeit, damit auch kein Zweig bricht. Die Nadeln reißen wir per Hand einzeln aus. Hier ist ein junger Trieb. Wenn wir den mit ausreißen, wachsen keine neuen Nadeln nach.
Gegossen wird die Kiefer, wie alle Pflanzen im Garten, übrigens nie. Im Winter bekommt sie einen Komomaki, einen Strohgürtel umgebunden.
Das machen wir, damit Käfer den Baum nicht befallen. Die Käfer denken, die Baumbinde wäre Erde und schlüpfen hinein. So wird verhindert, dass sie sich in der Erde verstecken und dann im Frühjahr auf die Nadeln stürzen. Im Frühjahr nehmen wir den Käfergürtel einfach ab und verbrennen alles.
Wir verlassen Asien und überqueren den Pazifischen Ozean auf dem Weg in die USA nach Kalifornien. Dort steht im Sequoia-Nationalpark der höchste Baum der Welt, ein Riesenmammut. Jedes Jahr lockt er hunderttausende Besucher an. Katharina Wilhelm über einen echten Baumgiganten, den General Sherman Tree.
Wie praktisch, dass der General seinen eigenen Parkplatz hat. Nur wenige Meter muss man als Besucher vom Auto aus laufen, um den bekanntesten Baum Kaliforniens zu sehen, den General Sherman Tree. Wobei das mit dem Sehen nicht so einfach ist, denn die Spitze ist vom Boden aus kaum zu erkennen. Gar nicht so einfach, den ganzen Baum auf ein Foto zu bekommen. Zum Vergleich, unter ihm zu stehen und hochzublicken ist, als ob eine Maus einen Menschen von unten anschaut. Der Riesenmammutbaum ist eine der größten Attraktionen des Sequoia-Nationalparks, erklärt Pressesprecherin Rebecca Patterson.
General Sherman ist bekannt als der älteste, längste Baum der Welt. Im Jahr kommen uns etwa 2 Millionen Menschen besuchen und fast alle halten beim General Sherman Baum an.
Sein Alter wird auf mindestens 2000 Jahre geschätzt. Mit seinen 84 Metern Höhe, 31 Meter Umfang und einem weitreichenden Wurzelgeflecht gilt er vom Volumen her auch als der größte lebende Organismus der Welt. Den amerikanischen Ureinwohnern ist der Riesenmammutbaum schon lange bekannt. Von den amerikanischen Siedlern wurde er erst spät in den 1850er Jahren entdeckt und nach dem General William T. Sherman benannt, der im amerikanischen Bürgerkrieg für die Nordstaaten gekämpft hatte. Das Besondere an dem sogenannten Sequoia oder Riesenmammutbaum ist die dicke rotbraune Rinde, die den Baum wie ein weicher Mantel umgibt. Die Sequoias sind dadurch sehr robust und gut geschützt. Wenn diese Bäume sterben, dann gibt es eigentlich nur 2 Erklärungen dafür, sagt Nate Stevenson von der US-Geologiebehörde, der die Sequoias erforscht.
They've had 2 ways of dying that we've ever seen. One is they just fall over.
Sie fallen einfach um oder sie sterben durch ein sehr heißes Feuer. Sie sind normalerweise sehr robust, wenn es um weniger heftige Brände geht. Aber in den letzten Jahren sehen wir öfter, dass mehr Sequoias durch Feuer sterben als in der Vergangenheit.
Brände sind, wenn sie nicht zu extrem werden, sogar hilfreich für die Bäume. Durch die Hitze werden die Zapfen geöffnet, sodass die Samen herausfallen können. Und wenn es dann doch mal heißer wird, wirft der Baum seine niedrig hängenden Äste ab. Doch das helfe eben nicht bei sehr langen und intensiven Bränden. Brenzlig im wahrsten Sinne war es deswegen im vergangenen Jahr, als ein Waldbrand selbst dem General im Sequoia-Park ziemlich nahe kam, wie Rebecca Patterson erzählt.
Last fall, the KMP complex fire actually burned within 125
Im Herbst ist das sogenannte KMP-Komplexfeuer dem General Sherman-Baum bis auf rund 40 Meter nahe gekommen. Glücklicherweise haben wir vorher viel Fläche rundherum vorsichtshalber abgebrannt, sodass das Feuer wenig Futter hatte. Trotzdem haben die Feuerwehrleute eine Aluminiumfolie über den Fuß des Baumes gelegt. So wurde General Sherman geschützt und es geht ihm gut.
General Sherman still stands tall.
Unser letzter Baum, den wir heute besuchen, steht in Mexiko in der kleinen Stadt Santa Maria de Tule. Es ist eine mexikanische Sumpfzypresse, ein Prachtexemplar von einem Baum, das mehr als 600 Tonnen wiegt und einen Umfang von fast 60 Metern misst. Mexiko-Korrespondentin Jenny Barke über den dicksten Baum der Welt.
Jedes Jahr in der zweiten Oktoberwoche strömen hunderte Menschen zum Arbol de Tule, dem Baum von Tule im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca, und beschenken ihn reich mit Blumen, Brot und Mezcal. Mit Begeisterung bilden die Gäste eine Menschenkette, um seinen Umfang zu ermessen, erklärt die 17-jährige Heidi Lucero Flores.
Man braucht etwa 40 Erwachsene, um den Baum zu umgreifen. Sowohl die Touristen als auch die Kinder von hier versuchen, ihn komplett zu umfassen.
Mit 58 Metern Umfang hält der Gigant den Weltrekord als dickster Baum der Welt. Und auch auf das Alter des Baums sind die Einheimischen stolz. Auf 2000 Jahre schätzt ihn das mexikanische Umweltministerium, andere Quellen auf 1400 Jahre. Wer so alt ist, um den spinnen sich Legenden. Eine der bekanntesten und hübschesten ist die Legende zum Ursprung des Tulebaums vom indigenen Volk der Miche.
Der sagenhafte König Kong Oi, Beschützer der Miche, kam eines Tages in Tule vorbei, beschloss sich auszuruhen und steckte seinen Wanderstock in die Erde. Aus diesem erwuchs dieser heute mächtige Baum. Und der Legende nach soll König Kong Oi weiter über sein Volk wachen, solange der knorrige Baum von Tule lebt. Und das tut er hoffentlich noch lange.
Der Legende nach hört der König Kong Oi auf zu existieren, wenn der Tulebaum ausgetrocknet ist. Und tatsächlich ist die Wasserversorgung der mexikanischen Sumpfzypresse bedroht. Das Wachstum der Stadt drumherum, ebenso wie die landwirtschaftliche Bewässerung, entziehen dem 40 Meter hohen Baum das Wasser. Sein immerwährender Durst steckt sogar in seinem spanischen, poetisch anmutenden Namen, erklärt der 12-jährige David.
Das ist ein Ahuehuete Sabino. Ahuehuete bedeutet Baum, der viel Wasser möchte. Und Sabino bedeutet Weisheit.
Dass die 17-jährige Heidi und der 12-jährige David Touristen den Baumriesen zeigen, ist Tradition. Eigentlich dürfen die Kinder sogar nur zwischen 6 und 10 Jahren alt sein, um Touren anzubieten. Mit der Pandemie wurde erstmals damit gebrochen. Sie müssen nun gegen Covid geimpft sein. Und das sind bisher in Oaxaca erst die Kinder ab 10 Jahren. Die Kinder drehen mit den Besuchern eine 58 Meter lange Runde um den Baum und zeigen auf bizarre Figuren, die die jahrhundertealten Verästelungen in den knorrigen Stämmen gebildet haben.
El guajolote o el pavo.
Hier der Truthahn oder die Ente, hier das Krokodil, eine angerollte Schlange, hier der Kopf und der Körper. Ein Delfin, der ins Wasser eintaucht, die Flosse und der Körper.
Entrando al agua, la aleta y el cuerpo.
Für sie ist der Arbol de Ahuehuete der wichtigste Baum der Welt.
Prächtige Naturdenkmäler, die ältesten Bäume der Welt. Darum ging es heute in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theiss.